Ist Lourdes mit seinen Erscheinungen und seiner Geschichte nur eine erbauliche Sache für fromme Gemüter? Wäre es so, dann müsste die Kraft dieser Erbaulichkeit groß sein. Denn keiner, der gläubigen Sinnes nach Lourdes gepilgert ist, ist von dort ungetröstet zurückgekehrt. Gerade weil es so wenig Erbauliches in unserer Welt der Betonkultur und Computergläubigkeit gibt, wird die Sehnsucht danach täglich größer. Die Menschen fühlen sich von Lourdes, dieser Oase des Gebets, der Stille und des ungehemmten Glaubens, angezogen. Ob sich einer von den großen Feierlichkeiten in der Menge forttragen und erheben lässt, oder ob er, im Gebet versunken, in der nächtlichen Stille allein an der Grotte kniet, immer wird er einen Hauch von der Nähe des Himmels verspüren und sich zu Füßen der Jungfrau Mutter geborgen wissen. Oder ist Lourdes nur eine Episode im Lauf der Geschichte, ein vorübergehendes Ereignis, das für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts seine Bedeutung gehabt haben mochte, das uns Heutigen aber nichts mehr zu sagen hat? Träfe das zu, bliebe es unerklärlich, wieso Jahr für Jahr immer noch Millionen von Pilgern aus aller Welt zum Marienheiligtum am Fuß der Pyrenäen pilgern und dort neuen Lebensmut und neue Glaubensfreude empfangen. Lourdes ist zu einem Zentrum des geistlichen Lebens geworden, zu einer Stätte der Hoffnung, inmitten einer Welt, in der der christliche Glaube und christliche Hoffnung weithin zusammengebrochen sind. Lourdes hat der Welt etwas zu sagen und nichts Nebensächliches. Es mag nichts Neues sein, oder besser, es wird so neu sein wie das alte Evangelium, das auch immer neu gepredigt werden muss. Vielleicht haben wir das, was Lourdes uns zu sagen hat, schon längst gehört, aber ebenso lange wieder vergessen. Und doch war seine Botschaft nie aktueller als heute. Je dunkler die Wolken am Welthorizont heraufziehen, desto heller leuchtet die Makellose den Iren in der Bedrängnis. Sie muss ihr letztes Wort erst sprechen. Wiederholt hatte Bernadette die Dame um ihren Namen gefragt. Diese aber hatte immer nur gelächelt und nichts gesagt, so dass Pfarrer Peramal spottete, ob sie vielleicht stumm wäre.
»Sag der Dame, die dich geschickt hat, der Pfarrer von Lourdes sei nicht gewohnt, mit Leuten zu verhandeln, die er nicht kennt. Er möchte vor allem ihren Namen wissen.«
Am Fest Marie-Verkündigung sollte er ihn erfahren. Bernadette fühlte sich schon am Vorabend gedrängt, am nächsten Morgen zur Grotte zu gehen. Sie machte sich im Morgengrauen auf den Weg. Doch die Dame war schon vor ihr da. Lassen wir Bernadette selbst erzählen.
Als ich vor der Dame kniete, bat ich sie um Verzeihung, dass ich zu spät gekommen war. Sie nickte mir zu, was bedeutete, dass ich mich nicht zu entschuldigen brauche. Dann drückte ich ihr meine ganze Liebe aus, all meine Hochachtung und das Glück, das ich empfand, sie wiederzusehen. Ich nahm meinen Rosenkranz zur Hand. Während ich betete, ging es mir durch den Sinn, sie nach ihrem Namen zu fragen. Dieses Verlangen war so mächtig, dass es alle anderen Gedanken verdrängte. Ich fürchtete jedoch, ihr lästig zu fallen und ihr wiederum eine Frage zu stellen, die sie vielleicht nicht beantworten wollte. Und doch drängte es mich, sie anzusprechen. Endlich brachte ich in meiner Erregung die Worte über die Lippen und fragte die Dame, wer sie sei. Sie neigte ihr Haupt, lächelte und antwortete mir nicht. Ich weiß nicht, wie es kam, aber ich fasste erneut Mut und fragte sie noch einmal, mir ihren Namen zu nennen. Wiederum lächelte sie, grüßte anmutig und schwieg. Mit gefalteten Händen wiederholte ich zum dritten Mal meine Bitte, fest überzeugt, der huldvollen Gewährung unwürdig zu sein. Die Dame stand aufrecht über dem Rosenstrauch und zeigte sich mir so, wie sie auf der wunderbaren Medaille zu sehen ist. Bei meiner dritten Bitte wurde ihr Gesicht sehr ernst und sie schien gekränkt zu sein. Sie faltete die Hände, hob sie in Brusthöhe, schaute zum Himmel auf, breitete sie langsam aus, neigte sich mir zu und sprach mit bebender Stimme: Que soy era Immaculada Concepción. Ich bin die unbefleckte Empfängnis.
Bernadette gibt das unvergessliche Erlebnis Fräulein Estrade, die sich ihrer angenommen und zu der sie Vertrauen gefasst hat, so haargenau und lebendig wieder und ahmt dabei Gesten und Bewegungen der Erscheinung so überzeugend nach, dass alle Anwesenden meinen, die makellose vor sich zu sehen. Nur das Wort Conceptio macht ihr Schwierigkeiten. Sie hat es noch nie gehört und kann es auch nicht aussprechen. Um es nicht zu vergessen, hat sie es auf dem Heimweg ständig wiederholt, damit sie es dem gestrengen Herrn Pfarrer sagen kann. Fräulein Estrade bemüht sich, ihr die richtige Aussprache beizubringen. Sie buchstabiert ihr das Wort auf Französisch und lässt es sie mehrfach wiederholen. Schließlich fragt die Kleine unschuldig:
Was heißt denn das, Fräulein? Ich bin die unbefleckte Empfängnis.
Ja, was heißt das? Unbefleckte Empfängnis. Große Geister haben sich darüber jahrhundertelang den Kopf zerbrochen und sind nur schrittweise zur Klarheit gelangt. Schließlich ist die Wahrheit aber doch durchgedrungen, wie die Sonne durch eine dunkle Wolkenwand. Am 8. Dezember 1854 war es, da hat der Papst die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariens als eine von Gott geoffenbarte Wahrheit verkündet, die von allen katholischen Christen geglaubt werden muss. Die Erscheinungen von Lourdes waren sozusagen die Antwort des Himmels auf diesen höchsten Akt des kirchlichen Lehramts, der leider nicht von allen Christen mit jener Freude und Dankbarkeit aufgenommen wurde, wie er es verdient hätte. Es war Pius der IX., der viel gedemütigte und von manchen noch heute geschmähte Papst der Unbefleckten. Vom Taufbrunnen an, der Gottesmutter geweiht und ihr innig ergeben, war es ihm ein Herzensanliegen, die Ehre Mariens zu fördern und das erhabene Geheimnis der ohne Makel der Erbsünde empfangenen Jungfraumutter zu künden. Es kam das Krisenjahr 1848. Die Revolution griff auch auf den Kirchenstaat über. Der energische Minister Pellegrino Rosse wurde ermordet. Der Quirinal, von den aufgebrachten Volksmassen gestürmt und die Schweizer Garde entwaffnet. Der Papst wurde zum Gefangenen erklärt und musste verkleidet flüchten. Aber am Tag seiner Flucht, dem 24. November, hat er in Gaeta, wohin er geflohen war, als Antwort auf die erlittenen Enttäuschungen eine Kardinalskommission eingesetzt und ihr den Auftrag gegeben, die Studien über die Frage der von Sünde unberührten Empfängnis Mariens unverzüglich wieder aufzunehmen. Am 2. Februar 1849 erließ er ein Rundschreiben an den Weltepiskopat, um zu erfahren, wie Bischöfe, Klerus und Gläubige
über die Empfängnis der unbefleckten Jungfrau denken und ob sie von dem frommen Wunsch und brennenden Verlangen erfüllt sind, die Sache vom apostolischen Stuhl entschieden zu sehen.
Das klare Votum der Bischöfe bestärkte den Papst in seinem Vorhaben. Er ordnete öffentliche Gebete an, schrieb ein Jubiläum aus und rief die Bischöfe aus aller Welt nach Rom, um deren Standpunkt in dieser Frage aus ihrem eigenen Mund zu hören. Vom 20. bis 24. November 1854 prüfte er mit ihnen den Entwurf der Bulle. Diese wurde mit dem spontanen Ruf verabschiedet:
Petrus, lehre uns, stärke deine Brüder.
Für den 27. November ordnete der Papst den Beginn einer feierlichen Novene zu Ehren der Unbefleckten an, mit der in Rom die Aussetzung der bedeutendsten Reliquien verbunden war, und erhob alle bei der Dogmatisierung anwesenden Erzbischöfe und Bischöfe, die sich dieser Würde noch nicht erfreuten, zu päpstlichen Thronassistenten. Es fanden sich 195 Kirchenfürsten dazu ein. Der Papst verlas mit voller, von Ergriffenheit bebender Stimme die Dogmatisationsbulle. Just in dem Augenblick, da der Stellvertreter Christi das Dogma von der sündenlosen Empfängnis Mariens verkündete:
Zur Ehre der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit, zur Zierde und Verherrlichung der jungfräulichen Gottesgebärerin, zur Erhöhung des katholischen Glaubens und zum Wachstum der christlichen Religion erklären, verkünden und bestimmen wir in Vollmacht unseres Herrn Jesus Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und in unserer eigenen, die Lehre, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis aufgrund einer besonderen Gnade und Auszeichnung von Seiten des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, des Erlösers des Menschengeschlechts, von jeder Makel der Erbsünde bewahrt geblieben ist, ist von Gott geoffenbart und muss deshalb von allen Gläubigen fest und unabänderlich geglaubt werden.
Just in diesem Augenblick brach die Sonne durch den tief mit Wolken verhangenen Himmel Roms, drang durch die großen Fenster der Peterskuppel und tauchte die Person des Papstes und den päpstlichen Thron für kurze Zeit in strahlendes Licht. Halten wir fest: Es handelt sich bei der unbefleckten Empfängnis Mariens nicht, wie selbst manche Katholiken fälschlich meinen, um die aktive, jungfräuliche Empfängnis Jesu durch Maria. Auch nicht um die aktive Empfängnis Mariens durch ihre Mutter Anna, sondern um die passive Empfängnis Mariens, um die Frucht der natürlichen leiblichen Einswerdung Joachims und Annas. Unbefleckt ist diese Empfängnis deshalb, weil Gott hier dem allgemeinen Gesetz der Erbsünde einen Riegel vorgeschoben und ihr Wirksamwerden verhindert hat. Maria wäre, weil sie zum Geschlecht Adams gehört, ebenso der Erbsünde verfallen gewesen wie jeder Mensch, wenn Gott nicht eingegriffen und sie vor diesem Fall in die Sünde bewahrt hätte. Diese Bewahrung vor der Erbsünde ist ausschließlich Gottes und in keiner Weise Mariens Werk. Sie erfolgte im ersten Augenblick ihrer Empfängnis. Das heißt, Maria empfing nicht, wie wir, eine gnadenberaubte, sondern eine begnadete Natur. Sie wurde nicht, wie wir in der Taufe, nachträglich von der Erbschuld befreit. Sie wurde vor der Erbschuld bewahrt. Diese Bewahrung vor der Erbsünde ist ein einzigartiger Gnadenvorzug, der außer Maria keinem anderen Menschen zuteil wurde, noch zuteil werden wird. Sie wurde deshalb in dieser einzigartigen Weise ausgezeichnet, weil ihr Gottvater seinen einzigen Sohn, der aus seinem Schoß ihm wesensgleich hervorgeht und den er liebt wie sich selbst, vollkommen anvertrauen wollte, so dass aufgrund natürlicher Bande ein und dieselbe Person das gemeinsame Kind von Gottvater und der heiligen Jungfrau sein sollte. Diese Bewahrung vor dem Fall in die Sünde ist die vollkommenste und radikalste Form der Erlösung. Es ist zweifellos vollkommener vor dem Fall in die Sünde bewahrt, als aus dem Fall erhoben zu werden. Die Erschaffung und die Heiligung der Seele Mariens können zwar gedanklich unterschieden werden, zeitlich jedoch fallen sie zusammen. Maria hat nie, auch nicht den Bruchteil einer Sekunde, ohne die heiligmachende Gnade existiert. Ähnlich wie Adam vor dem Sündenfall nie ohne die Gnade existierte. Dieser einmalige Gnadenvorzug wurde Maria in Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, des Erlösers des Menschengeschlechts, zuteil. Sie ist gleich uns erlöst und verdankt ihre Gnadenherrlichkeit demselben Erlöser wie wir. Nur, dass sie zu diesem Erlöser in einer einzigartigen Beziehung steht, weil er ihr wirklicher und wahrer Sohn und sie seine wirkliche und wahre Mutter ist. Dieser Tatbestand rückt Maria ganz in unsere Mitte und erlaubt es doch nicht, sie dem Menschengeschlecht einzuebnen. Ihrer Natur nach gehört Maria ganz zu uns. Sie ist ein Mensch und nur ein Mensch. Nun sind wir Menschen aber alle Sünder. Und insofern gehört Maria nicht zu uns. Sie ist keine Sünderin. Sie hat mit der Sünde nichts zu tun. Die Sünde hat nie ihre Seele befleckt und ihre menschliche Natur nicht geschwächt. Vom ersten Augenblick ihres Daseins an in die Herrlichkeit der göttlichen Gnade gehüllt. In einer Gnadenfülle, wie sie für die würdige Mutter des Sohnes Gottes gefordert war, hat die göttliche Heiligkeit so sehr ihr ganzes Sein und Wesen durchdrungen, erhöht und geheiligt, dass sie gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht wurde. Da war für die Sünde kein Platz. Darum ist, wo von Sünde und Sündern die Rede ist, für Maria kein Platz. Sie gehört nicht zu den Sündern. Wohl aber gehört sie zu uns als den Erlösten. Denn wie die Sünde in ihr keinen Eingang fand, drang umso tiefer, weil eben von Sünde unbehindert, die Gnade der Erlösung ein und prägte sie bis in die letzten Fasern ihres Seins, nach dem Willen und Wohlgefallen Gottes. Als liebende Gefährtin des Erlösers, diesem und dem Werk der Erlösung ganz hingegeben, hat sie dessen Früchte als erste ganz und vollkommen empfangen. Und als Mutter der Kirche und aller Menschen darf sie diese Erlösungsfrüchte ihren Kindern bis ans Ende der Zeiten austeilen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.